Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe im Gespräch widmet sich heute dem Widerstandskämpfer Adam von Trott zu Solz, seiner Biografie und seinem demokratischen Engagement. Über sein Leben und Wirken, das in einer Studienausstellung des Städtischen Museums erkundet werden kann, berichtet seine Tochter Verena Onken von Trott bei einem Ausstellungsbesuch in Göttingen, zusammen mit Johannes Hox, dem Studienleiter der Adam von Trott Stiftung.
Frau Onken von Trott, wie ist es Ihnen ergangen jetzt beim Betrachten dieser Ausstellung? Sie haben ja Mementos zur Verfügung gestellt und sehen die jetzt in diesem Raum im Miteinander.
Ja, das sind schöne Bilder und ich finde es ganz toll, diese Initiative, das hier zu zeigen. Und es gibt nochmal einen Anlass, sich mit Trott auseinanderzusetzen. Und ich muss dabei denken, der Thomas Oppermann, der die Stiftung Adam von Trott in Sausen sehr unterstützt hat, der sagte, jeder Student in Göttingen sollte wissen, wer Adam von Trott ist. Und da hilft natürlich so eine Ausstellung. Aber wir beide sind auch sehr interessiert, dass die Ausstellung in Imshausen angeschaut wird. Es gibt also noch eine Ausstellung, ganz klein eigentlich, aber sehr vielseitig und interessant. Was ich gut finde, da unten ist Literatur angegeben. Da kann man sich, wenn man Interesse hat, weiterbilden. Und ich finde, es lohnt sich. Wir haben uns gerade auf der Hinfahrt darüber unterhalten, dass eigentlich viel, wenn vom Dritten Reich die Rede ist, von den Tätern und von den Opfern gebracht wird, aber nicht vom Widerstand. Und das ist der Ansatz in Imshausen. Spannend, sich die Biografie anzugucken, zu lesen und ja, die Jugend zu begeistern. Und das kann man. Die Lebensgeschichten von den Widerstandskämpfern sind sehr, sehr, sehr spannend.
In dieser Ausstellung ist ja auch ein großes Plakat mit der Frage, was bedeutet Demokratie für mich? Ja. Das heißt, auch im Zusammenhang mit Ihrem Vater als Widerstandskämpfer wird ja auch angesprochen, ein demokratisches Verständnis, was auch in der Familie Konsens war.
Das ist interessant, die Familie war sehr vielseitig. Mein Vater war einer der sich bemühte, Gegensätze zu verbinden. Und er hatte einen sehr konservativen, monarchistischen Vater, der war preußischer Minister gewesen. Ein sehr gütiger Mensch, ein sehr menschlicher. Also wenn mein Vater seine dunklen Zeiten hatte, dann hat er ihn versucht zu ermutigen. Und andererseits, mein Vater hat ihm zuliebe Jura studiert. Das war also die eine Seite. Und die andere Seite war sein Bruder, der zeitweise Kommunist war und später auch zum Katholizismus konvertiert war. Und ja, die liebte er beide und musste sich mit beiden auseinandersetzen, hat sich aber von keinem vereinnahmen lassen oder hat sich von klein auf eigentlich bemüht, eine eigene Meinung zu haben, selbstständig zu sein. Und zur Familie seiner Mutter war halb Amerikanerin und deswegen war die wirklich eigentlich auch die Demokratin. Und mein Vater hat später ja auch in England studiert und er wollte Demokratie lernen. Deutschland war noch nicht demokratisch und die Labour Party hat ihn sehr interessiert. Er hat später SPD in Deutschland gewählt, aber dieses selbstverständlich Demokratie haben, das kennen nur wir, das war damals noch nicht so.
Auch die Ausstellung an einzelnen Beispielen, Fotografien, Stationen, sagt ja auch etwas darüber aus, wie man ein demokratisches Verständnis entwickelt. Also, ja. Wenn einem, sagen wir mal, die politische Situation nicht behagt. Auch ja. Göttingen war ja stramm nationalsozialistisch, lange bevor Hitler zum Reichskanzler wurde.
Das wusste ich gar nicht.
Aber und dass ihm das auch mit in seinem Widerstand geprägt hat. Ein Kapitel der Geschichte, die sich hier in Göttingen abspielt und sich dann fortsetzt. Wie kann man da politisch argumentieren? Wie kann man rechtlich argumentieren? Und er hat ja dann auch als Diplomat versucht, Bündnisse zu schließen, Verbindungen.
Ja, bei meinem Vater war es so, dass er Verbindungen hatte zu allen möglichen Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel zu Arbeitern, zu Uni natürlich und zu kirchlichen Kreisen, zu konservativen, zu militärischen, zu Gewerkschaften. Also er war zum Beispiel der Carlo Mierendorfer befreundet und dem Julius Leber und er gehörte zum Kreisauer Kreis. Gestapo hat die Widerstandsteilnehmer so ungefähr in Kreise oder Gruppen eingeteilt, wie zum Beispiel Rote Kapelle oder Kreisauer Kreis. Die Kreisauer sind, glaube ich, speziell interessiert gewesen an der Frage, wie sollte Deutschland sein, dass es nicht noch ein Krieg kommt. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg wollten sie eine Neuordnung für Deutschland, dass das also ein Friedensland würde. Und was den Kreis selber angeht, ist eben toll, dass da auch gegensätzliche Parteien vertreten waren, beide Konfessionen oder Leute vom Militär. Und dass die, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten, und zwar ein hitlerfreies Deutschland und eine Beendigung des Krieges, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten, haben sie kooperiert. Und ich denke, darum geht es ja, dass man sich Ziele setzt und wirklich darauf hinarbeitet und nicht immer Rivalitäten und Eitelkeiten und Machtgelüste austobt.
Prägende Elemente, die auch in vielen biografischen Beschreibungen Ihres Vaters auftauchen, das ist eben auch eine Offenheit, eine Toleranz, eine Bereitschaft zuzuhören, sich über Kontraste und Gegensätze zu verständigen. Und er war ja auch sehr viel unterwegs. Er war in China,
das kommt in der
in Japan. Die Bereitschaft, sich auf Neuland, auf andere Verhältnisse, Systeme und Traditionen einzulassen, um eine Form der Verständigung oder des Dialoges zu erforschen. Das war ja ein wesentliches, prägendes Element.
Ich habe vorhin gesagt, mit den Gegensätzen, die er versuchte zu vereinen in sich, war nicht nur das Link und Rechts oder sowas, sondern auch Ost und West. Er hatte gute Verbindungen in Amerika und war auch lange da. Und er war in Ostasien. Und sehr geprägt hat ihn sein Aufenthalt in England. Und er hat mal zu meiner Mutter gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, in sich die deutsche Position der Englischen zu vermitteln und umgekehrt. Also dieses sich so sehr in etwas hineinbegeben, dass man beiden Seiten gerecht werden will, dass beide Seiten eine Win-Win-Situation haben. Ja, das ist faszinierend, wenn man das liest. Ja.
Aber auch das ist auch im Sinne der Ausstellung so ein demokratisches Essential.
Ja, im Grunde kann man gar nicht so viel erzählen. Das muss man mal nachlesen. Also die Frau von Krusenstern hat eine sehr gute historisch-kritische Biografie geschrieben. Meine Mutter auch. Meine Mutter hat eine Materialsammlung, hat sie es genannt. Und was ich da schätze, ist, dass sehr lange Zitate drin sind und dass man ihn da so sprechen hört. Ich wünschte, dass seine Briefe würden mal veröffentlicht, Zusammenschnitt, das sind so viele. Weil er spricht so unmittelbar dann zu einem und ich glaube, dass das viele faszinieren würde und hilfreich sein könnte. Und in der Stiftung greift man diese Themen auf und macht sie fruchtbar für die Zukunft. Darauf kommt es ja an. Wenn man nur in die Geschichte verharrt, dann lernt man nichts dazu.
Sie haben ja auch ein Band veröffentlicht über Ihren Vater.
Ja, winzig. Ich wurde gefragt, bei der Stauffenberg-Gesellschaft einen Vortrag zu halten. Die machen jedes Jahr einen Vortrag. Da haben sie Nachkommen gebeten zu reden über meinen Vater und die Familie und wie das alles für uns war. Das musste ich in 45 Minuten packen und habe da die ganze Corona-Zeit dran gesessen. Das fällt sehr schwer. Aber ich habe jetzt noch mal reingeschaut und finde wirklich erstaunlich, was für Sätze da drin sind. Zum Beispiel, dass er sagt, einen Krieg soll man mit rechtsstaatlichen Mitteln überwinden und nicht mit Krieg. Ich habe diesem Bändchen zugrunde gelegt einen Text, den er geschrieben hat. Es gab Vorschläge der amerikanischen Kirchen zur Friedensschaffung. Und er hat darauf eine Erwiderung geschrieben und da drin sind wirklich seine Gedanken. Ich finde, es ist immer sehr schwer zu unterscheiden, was ist ein Gedanke von Moltke, was ist ein Gedanke von Reichwein und so weiter in dem Kreisauer Kreis. Die haben das alles miteinander diskutiert. Was dann als Programme erschienen ist, das ist dann immer eine Kooperation, ein Kompromiss gewesen. Also das sind so Sachen drin, also in der Schrift jetzt von meinem Vater, dass er sagt, der Mensch muss im Zentrum der Wirtschaft stehen und Ziel sollte sein, die Armutsbekämpfung und dass es eine Welthandelsordnung geben müsste. Was ich dann sehr schön finde, ist, dass er spricht von einer christlichen Sachgerechtigkeit. Da habe ich auch schon Theologen gefragt, ist das ein Begriff in der Theologie? Aber wussten die nicht. Also da meint er mit, dass man nicht das Christliche als Plakat vor sich hertragen soll, sondern dass im Handeln, dass das Handeln
christlich im alltäglichen ist. Handeln im Miteinander.
Überhaupt. Er hat sehr sich philosophisch weitergebildet und das war für ihn wichtig, das kommt auch in den Briefen zur Sprache, es war ihm wichtig, dass die Sachen eine philosophische Grundlage hatten. Und darüber hat er noch und noch diskutieren können. Und die Engländer fanden ihn also muddle-headed Hegelian. Er hat ja über Hegel promoviert. Weil so über was nachzudenken lag ihm nicht und darüber zu sprechen. Aber er hat gesagt, das ist die Grundlage. Aber nach allen Diskussionen hat er gesagt, und was folgert daraus für unser Tun?
Für unser praktisches Handeln.
Ja, und er hat sich darum gekümmert. Die Frau von Krusenstern weist darauf hin, immerhin hat er seinen Widerstand ja schon lang vor Hitler aufgebaut. Also er hat 31, 32 in England studiert, Politik, Philosophie und Wirtschaft und hat da schon in diesen verschiedenen Clubs, die es in England gibt, gesagt, wie gefährlich der Nationalsozialismus ist. Und so sehr, dass hinterrücks dem Vater gemeldet wurde, dein Sohn gilt als ein Roter in Oxford. Und da schrieb dann der Vater ganz besorgt an seinen Sohn, also weißt du, das solltest du nicht machen. Und die Mutter sagte, im Ausland redet man nicht schlecht über sein eigenes Land und solche Sachen. Und da gibt es einen ganz grundsätzlichen Brief. Der Vater sagte, er sollte nicht die SPD wählen und er hat es dann doch getan. Aber sie sind trotzdem gut miteinander weiter ausgekommen. Nur they agree to disagree. Auf dem Gebiet waren sie eben sehr unterschiedlich.
Sie beschreiben ihn als jemand, der den Widerstand natürlich vorab politisch reflektiert hat. Ja. Also wie ist er umsetzbar? Am Anfang ging es ja nicht um Attentate, sondern diesem Terrormodell ein anderes entgegenzusetzen und zu gucken, wie man das mit Bündnispartnern umsetzt.
Ja, also er hat an diesen Neuordnungsplänen mitgearbeitet und das hat nachher die Außenpolitik vertreten sollen, weil er ja auch im Auswärtigen Amt zum Schluss war. Seit 40 war er im Auswärtigen Amt.
Eine Form des subversiven Widerstandes. Jetzt nicht Spektakel nach außen mit dicken Schlagzeilen, politische Empörung entsprechend mehr, sondern über Gespräche.
Und was sicherlich eine große Rolle gespielt hat, auch unmittelbar im Zusammenhang mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, ist das, was wir so als Nicht-Mitmachen bezeichnen können. Also dieses sich bewusst dazu entscheiden, das Unrecht nicht mitzutragen und sich dem zu verweigern. Das ist auch etwas, glaube ich, was ganz entscheidend ist, wenn wir auch in der Bildungsarbeit über die Frage sprechen, was Widerstand bedeutet und was Courage bedeutet, demokratisches Engagement bedeutet. Ist dieser Aspekt etwas, was auch bei jungen Menschen, das merke ich in der Bildungsarbeit, Eindruck hinterlässt, diese Fähigkeit bei Unrecht nicht mitzumachen und sich zu verweigern. Das ist ganz entscheidend, glaube ich, auch in der Frühphase.
Diesen bekannten, berühmten Satz, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ja. Und dass das ein Teil des demokratischen Credos und des Selbstverständnisses sein sollte. Absolut. Welche Form von Widerstand man auch immer wählt. Ja. Sei es den politisch-diplomatischen oder den wirklich Aktionisten in
Man muss aber auch gucken, dass es gar nicht so einfach ist. Er hat sein Land geliebt, er war heimatverbunden, er liebte die deutsche Literatur und Musik und las ständig, hatte wohl immer in einer Tasche was Theoretisches und in der anderen Poesie oder so. Das war für ihn die Heimat. Seine Eltern haben ihm natürlich auch sehr viel ermöglicht, aber er konnte gleichzeitig weltoffen sein. Also er war, das ist wieder so ein Gegensatz. Er liebte seine Heimat, er war verwurzelt im Sausen. Das ist ein wunderschöner Platz. Da muss man einfach hingehen, um sich das vorzustellen, warum er das liebte. Aber er war so weltoffen, dass er also Freunde in allen Ländern fast hatte. Also auf Reisen und überall und hat Chinesisch zum Beispiel versucht zu lernen und so weit gebracht, dass er sich unterhalten konnte. Und er hat die Konfuzianismus studiert. So hat er auch in England versucht, über englische Geschichte die Engländer zu verstehen und ein wirkliches Einarbeiten in diese Thematik.
Das ist auch eine Form der Korrespondenz über Unterschiede, Gegensätze, über Traditionen. Nicht Mitteleuropa oder Deutschland als Nabel der Welt zu betrachten.
Da gibt es einen schönen Ausspruch. Er sagte, viele denken, es gibt nur ein Entweder-Oder, aber wenn man genau hinschaut, so ungefähr, dann ist es ein Sowohl-als-auch. Und vieles, was wie ein Sowohl-als-auch aussieht, ist ein wirkliches Entweder-Oder. Das ist ganz interessant. Also im Politischen ist das ja ganz wichtig, dass man, wenn man Kompromisse schließt, nicht falsche Kompromisse schließt, sondern dass man wirklich versucht, beiden Seiten gerecht zu werden. Also wenn man praktisch auf der Selbstachtung der anderen herumtrampelt, dann kann man sich nicht wundern, wenn sie einen bekämpfen.
Was folgt letztendlich im bösartigen Fall der Politik des Nationalsozialismus? Also Feindbilder zu schaffen.
Genau, schwarze Schafe, nicht?
Das hat nun in der deutsch-jüdischen Geschichte eine lange Tradition, da sind noch andere Aspekte, aber entscheidend war eben das jüdische Feindbild, mit dem dann ja über lange Jahre mörderisch operiert wurde.
Er hatte sehr viele jüdische Freunde.
Als sie gefragt wurden, jetzt für diese Ausstellung, für dieses Demokratieprojekt, noch aus dem Archiv ihrer Familie Stücke zur Verfügung zu stellen. Wonach haben Sie Ausschau gehalten?
Ich habe sehr intensiv mitgearbeitet bei der Ausstellung in Imshausen. Das, was am meisten hingehört, sind kleine Notizbüchlein. Mein Vater hatte in seiner Studentenzeit, auch als er hier war, immer Notizbüchlein oder Kalender oder irgendwas bei sich. Und da schrieb er seine Gedanken rein, immer so in Form von Aphorismen, also nur ein, zwei, drei Sätze. Manches hat er, glaube ich, auch, was ihm imponiert hat, was er gehört hat, aufgeschrieben. Und diese ganzen kleinen Büchlein, die müssten eigentlich in so einer Ausstellung.
Hier ist immerhin ein Notiz.
Genau, das ist das, wo Treffen mit Gandhi vermerkt ist.
Er hat ihn in Oxford gehört und wollte für ihn eine Tournee in Deutschland machen. Das ist aber gescheitert. Er wollte zum Schluss auch über Indien nach Hause reisen, aber dann war sein Vater gestorben und er musste schnell nach Hause. Aber diese, wenn in Imshausen jemand darauf aufpassen könnte, dann würde ich nach Imshausen gehen. Andererseits, wenn sie in der Vitrine sind, kann man nicht drin blättern. Und es gibt aber eine Zusammenstellung.
Die lassen sich ja alle digitalisieren. Und so gesehen könnte man sie dann eben zum Blättern und Lesen zur Verfügung.
Also das gehört in die Ausstellung noch rein. Und dann wollte ich Sachen, wir haben so wenig von ihm. Wir haben so kleine chinesische Figürchen und davon sind welche da drin. Das ist ein Stempelkissen. Und habt ihr das dazu geschrieben?
Ja, ja, das ist sein chinesischer Spitzname.
Ja, Freund der Wasser unter Berge. Nicht?
Die Idee war ein bisschen, Verena war dann so freundlich, uns das für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, solche Gegenstände rauszusuchen, die auch ein bisschen seine Reisen thematisieren, um auch diese Idee der Weltoffenheit und Zugewandtheit und Interessiertheit an eigentlich allen und jedem irgendwie in der Ausstellung auch darzustellen.
Der Reisekoffer ist ja auch ein sehr anschauliches, vielsprechendes Objekt, was dieses Reisen unterwegs sein auch mit der Aufgeschlossenheit und der Neugier und dem Nachfragen und dem wieder transferieren, so im Koffer, in Gedanken zurück nach Europa oder sonst wohin
in
Verbindung steht.
Es ist nicht nur diese Zugewandtheit, auch dieses sich inspirieren lassen natürlich.
Das spricht Jugendliche an, nicht? Das Kennenlernen und...
Diese Zugewandtheit eben,
Das ist ja auch ein Teil Ihrer Stiftungsarbeit, Herr, als Studienleiter. Stiftung, Formate zu entwickeln, die Jugendliche erstmal neugierig machen, sich Adam von Trott zu widmen und was mit Widerstand alles verbunden ist.
Das ist sicherlich für Jugendliche sehr spannend, weil wir in unserer Ausstellung, in unserer Stiftung natürlich diesen biografischen Zugang wählen, den man auch als Person kennenlernen kann, der eben sich durch diese Zugewandtheit auszeichnet, diese Interessiertheit und sich auch nichts aus den Klassenunterschieden gemacht hat, dem man dann eben als jemanden kennenlernen kann, der sich ganz früh schon für die Demokratie ausgesprochen hat und diesem Gedanken auch treu geblieben ist und auch eben so eine Phasen durchlaufen hat in seinem Widerstand, von diesem sich verweigern, nicht mitmachen, für seine Werte einstehen, bis hin zu der Entscheidung, aktiv Widerstand zu leisten und sich dann auch wirklich diesem großen Risiko auszusetzen, dann sich an den Plänen für das Attentat auf Hitler zu beteiligen. Und das imponiert jungen Menschen. Ne? Das ist dieser ein Aspekt unserer Bildungsarbeit. Und der andere ist natürlich auch, dass wir schauen müssen, in unseren Methoden und in der Vermittlung und im Umgang selbst auch demokratisch zu sein. Das heißt, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich irgendwie einzubringen, zu partizipieren an dem, was wir da haben, aktiv zu sein da drin. Das heißt, vielleicht auch mal selbst etwas zu dem Ort beisteuern zu können, zu der Ausstellung zum Beispiel, was wir gemacht haben, in Formaten wie eigene Podcasts zu entwickeln, zu der Frage, was ist eigentlich Widerstand, wer hat alles Widerstand geleistet. Solche Dinge spielen für uns eine große Rolle.
Auch die Frage, die hier gestellt wird, eben Aspekte demokratischen Zusammenlebens. Wie funktioniert das Ganze oder welche Form des Engagements gibt es, die einfach selbstverständlich sein sollten, bevor sozusagen eine kritische Masse erreicht ist.
Ja, genau. Und unser Leitspruch ist ja, wie wird man Demokratin, Demokrat? Das heißt, wir gehen davon aus, dass man nicht so zur Welt kommt, sondern dass etwas ist, was wir zusammen lernen müssen. Und das ist sozusagen auch ein Ansatz in der Bildungsarbeit zu sagen, das fängt schon bei ganz basalen Dingen an, den Aufenthalt, den Schulklassen bei uns zum Beispiel haben, den selbst mitzugestalten. Das heißt, sich selbst einzubringen in den Ort, in diese Tagesgestaltung, meinetwegen auch mit Übernachtung. Und das heißt, da wirklich selber aktiv zu sein und auch dann diese Gestaltung miteinander zu lernen. Das heißt, auch mal vielleicht Konflikte zu haben, die man dann gemeinsam klären kann, sich selbst zu organisieren, abzusprechen. All diese Dinge spielen ja eine Rolle und sind eigentlich das, wo man Demokratie ganz konkret erfahren kann, auf einer ganz einfachen Ebene.
Und sich dann auch über die Biografie Adam von Trotz zu verständigen, wie sowas funktionieren kann.
Ja? Genau.
Und welche Zeit es braucht, welche Prozesse damit verbunden sind, welche Umstände auch, welcher Alltag. Wie gesagt, auch die Bereitschaft, ab und zu mal über den Zaun zu hüpfen.
Ja. Sicherlich, genau, dass für er eben steht, was wir auch hier ja dankenswerterweise im Städtischen Museum zeigen dürfen, so Aspekte davon, ne? Und was wir schon eben erwähnt haben, das heißt, diese Interessiertheit an anderen Positionen, diese Auseinandersetzung auf eine demokratische Art, sozusagen auch Konflikte auszutragen, all das ist ja etwas, wofür Adam von Trott eben auch steht.
Und da ein Teil, eben eine Station war eben Würding über erst 3 Semester, dann mit Ausflügen, Abstechern, Studienaufenthalten, Aufenthalt in Genf, dann der in London, dann die Rückkehr zum Examen, zur Promotion, dass man sozusagen hier nochmal eine Nahaufnahme speziell aus dieser Zeit, aus den ersten Etappen des Demokratieverständnisses bis hin zum Widerstand mitnehmen kann.
Stern, die arbeitet heraus, dass sein Aufenthalt in Genf, den Sie eben erwähnten, so wichtig war. Und das muss faszinierend gewesen sein. Er war also noch ein Teenager und wollte eigentlich ein Motorrad haben, weil er alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erwanderte zu Hause. Und dann sagten die Eltern, nee, das können wir beim besten Willen nicht bezahlen, die mussten sparen. Haben ihm aber ermöglicht, nach Genf zu Freunden zu fahren. Und da hat er miterlebt, diese ganze Aufbruchstimmung nach dem Ersten Weltkrieg, nicht? Friedensbemühungen, internationale, nicht? Das war so ein Welt Zentrum, für wo alle schönen Gedanken, wie man es anders machen könnte, diskutiert wurden. Und er wohnte im Haus von Tracy Strong, der die Jugendgruppen organisierte. Und da hat er auch mitgeholfen. Also es war eine tolle Voraussetzung. Und dann hat er sich selber eine Einladung nach England verschafft. Und so ging es dann immer weiter, nicht? Genf hatte so eine wichtige Rolle.
Wir haben versucht, in der Ausstellung ja auch zu zeigen, welche Orte in Göttingen selber auch für ihn interessant waren, wo man vielleicht auch Spuren noch entdecken kann oder wo man auch ihn ein bisschen nachspüren kann auf seinen Wegen hier in Göttingen. Und dafür gibt es dann diese digitale Stadtkarte mit einem kleinen Rundgang auch, dass man wirklich auch ein bisschen so Orte in Göttingen mit seiner Biografie verbinden kann, wenn man das möchte, und auch mal schauen kann, was da spannend für ihn vielleicht auch gewesen ist.
Der hat ja immer vor den Ferien seine Wohnung gekündigt, sein Zimmer, und dann nach den Ferien wieder neu gesucht, damit er die Ferien nicht bezahlen musste.
Ja, um zu sparen.
Ihr Vater starb, als Sie 2 Jahre alt waren. Sie verbinden mit seinem Leben viele Erzählungen, Erinnerungen Ihrer Mutter, von Freunden, Verwandten, Bekannten.
Ich habe ein sehr lebendiges Bild von ihm, obwohl ich ihn nur so ganz vage in Wirklichkeit erinnere. Und das war ein sehr fröhliches Ereignis. Und ich habe durch die Freunde sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und als er festgenommen war, wollte meine Mutter ihn nochmal sehen. Und es gab hin und her. Und als sie dann wirklich zum Volksgerichtshof ging, da begleitete sie erst der Bruder von meinem Vater und dann später ein Freund. Und da erfuhr sie, dass man uns abgeholt hat. Also wir sind verschleppt worden von den Nazis. Und da war meine Schwester 9 Monate alt. Die Kleine hatte Essschwierigkeiten, weil meine Mutter immer so angespannt war. Die wusste ja, da ist was im Gange. Nicht die Einzelheiten wusste sie, aber sie wusste von dem Umsturzplan. Ich war 2,5 und wir wurden verschleppt und man wusste nicht, wo wir sind. Es gibt jetzt lauter verschiedene Erzählungen, wie es weitergelaufen ist, aber de facto sind wir dann im September freigelassen worden und zurückgebracht worden nach Imshausen und dann meine Mutter auch aus dem Gefängnis entlassen. Die war verhaftet worden, nachdem sie meinen Vater hatte sehen wollen. Und dann waren wir wieder vereint in Imshausen. Wieso? Das war also noch während der Kriegszeit, wissen wir nicht, aber das war also unsere Geschichte.
Sie haben ein Bild von Ihrem Vater, das immer noch bereichert wird.
Ja, ich vermisse ihn. Ich wünschte, ich hätte mit ihm diskutieren können, besonders in der Pubertätszeit. Briefe lese, desto mehr denke ich, Mensch, schade, dass ich nicht mit ihm reden kann. Nicht?
Anlass für ein weiteres Projekt mit seinen Briefen.
So muss jemand anders, da muss jemand begeistert sein. Also ich habe ganz viel und ich habe das Archiv zum Teil, aber da muss jemand den Impuls haben.
Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Ja, ich danke ebenfalls.